Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcastes. Wir sind ja mit der Frauenserie durch, aber wir haben immer noch tolle Frauen, die wir interviewen wollen. Und heute haben wir in den letzten Zügen unserer Frauenserie nochmal ein schönes allgemeines Thema. Und wer wäre da besser geeignet, als eine alte Freundin einzuladen? Marianne Kangießer kennen wahrscheinlich die meisten schon. Ich durfte bei ihr schon viele Sonntagsmartinis dabei sein. Vielleicht kennen wir uns auch von dort. Aber Marianne war schon zweimal da, hat mit mir letztes Jahr auch den Jahresrückblick gemacht vor der Silvesterfolge, die war auch sehr schön. Und deshalb freue ich mich sehr. Erstmal, Marianne, schön, bist du wieder im Podcast dabei. Herzlich willkommen.
Freut mich unglaublich, Marvin, dass du mich wieder interviewst. Es ist mir wie immer ein Freudenfest.
Sehr gut. Wir stellen dich auch deswegen nicht vor, großartig, ne? Weil es gibt einige Folgen, wo man sich, wenn man sich mit dir mehr auseinandersetzen möchte, kann man das natürlich auch auf deinem Kanal FutureLink Earth. Auf YouTube gibt es unglaublich viele tolle Beiträge in sehr viele Richtungen. Es gibt eine Webseite, die wir wieder verlinken werden. Und im Podcast gibt es auch eine ausführliche, biografisches Gespräch im Podcast. Wer da also mal reinhören will, ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Den könnt ihr da gleich locker rein. Deshalb ganz frech die Frage, was gibt's Neues?
Also, das Neue ist, ich glaube, wir haben es ganz kurz angesprochen, die Selbstmordrate unter Tierärzten ist nicht nur hoch, sie ist steigend. Gerade jetzt auch mit dem immer größeren Frauenanteil bei den Tierärzten. Wir sind jetzt bei 85% der Studierenden sind Frauen. Also ein ungewöhnliches Verhältnis. Und der Leistungsdruck wird immer mehr. Und die Universitäten bieten nach wie vor kein Resilienztraining oder explizite Möglichkeiten für Mental Health an. Und deswegen habe ich mich jetzt mit dem Bundesverband der Tiermedizinstudierenden in Deutschland zusammengesetzt. Und wir werden zusammen jetzt mal mit 10 Teststudenten eine Pilotstudie machen, was der überforderte Student an Resilienztraining noch annehmen kann, wie er es am liebsten hätte, ob Live- oder Videokonserve. Und ob wir es schaffen, Leuten in 6 mal 2 Stunden so viel beizubringen, dass sie ihre Herzratenvariabilität selbst monitoren können und sich im Stressfall auch wirklich helfen können.
Ja, Stress ist ja ein ganz, ganz modernes Thema, ne? Also ich habe das ja vor Jahren mitbekommen, dass wir eine große Welle hatten der homöopathischen Burnout-Patienten, also die Therapeuten meine ich jetzt, ne? Wo wir früh dann in der Praxis auch auf diese Burnout-Prävention, Stressmanagement und so weiter aufgesprungen sind. Und da hast du ja schon perfekt übergeleitet, weil darüber werden wir heute reden. Aber ich würde dich gerne noch ein bisschen zu dieser Studiendesign befragen, weil das ist ja auch immer wieder spannend, wenn wir da wissenschaftliche Arbeit ein bisschen kennenlernen. Haben wir nicht so viel im Podcast. Kannst du ein bisschen was drüber sagen, wie ihr das so aufgleisen werdet, dass das nachher sozusagen ein paar wissenschaftlichen Standards auch standhält?
Also jetzt ist es erstmal eine vorbereitende Studie. Um dann wirklich wissenschaftlich zu werden, muss man eine größere dranhängen. Aber so der erste Pilot ist mit ein paar Studenten wirklich herauszufinden, was kann jemand, der eh schon überfordert ist, noch in seinen vollen Topf reinkriegen und dann wirklich umsetzen. Und vor allen Dingen das Herzraten-Variabilitäts-Selbstmonitoring-Tool, den HeartMath in der Balance Trainer einzuführen. Mit dem kann man ganz einfach selbst seine Herzratenvariabilität anschauen. Und ich werde denen ein paar Atemübungen und ein paar kognitive Übungen beibringen, mit denen sie sich aus diesem Fight-Flight-Freeze-Modus herausbringen können, wieder in einen kohärenten Zustand und so das Leben ganz anders meistern können.
Ja.
Ich sage immer Cat-Level dazu, weißt du? Kohärenz ist sowas wie eine ganz relaxte Katze, auf dem Sofa liegend, weicher Muskeltonus, tiefenentspannt, aber trotzdem in der Millisekunde effektiv handlungsbereit.
Ja. Ja, ich habe mich das erste Mal so richtig mit Stress nochmal auf einer, sag ich mal, nicht psychischen Ebene auseinandergesetzt. Da habe ich eine Kinderweiterbildung gemacht bei der Vera Käsemann, die auch im Interview war. Und sie hat erzählt von dieser Nebennierenrinde, Erschöpfung, chronische Erschöpfung, dieser Ausschüttung von den, sagen wir mal, jetzt ganz unwissenschaftlich Stresshormonen, die natürlich noch eine andere
Adrenalin,
Aufgabe,
Cortisol, ja.
genau, die natürlich andere Aufgaben auch im Körper erfüllen, als einfach Stress zu produzieren, aber ne, die dann eben ausgeschüttet werden. Und in letzter Zeit, ich hatte gerade heute noch vor unserem Gespräch noch zwei Patienten, die sehr stark genau mit diesem Überlebenskampf, Fight, Flight, Freeze-Modus drinstecken. Ich habe das Gefühl, das kommt in der Praxis auch extrem deutlich und viel und hoch und häufig. Ne? Vielleicht kannst du da die Leute, die sich nicht so gut mit diesem Mechanismus auskennen, ein bisschen einführen, dass wir das noch alle besser verstehen.
Ja, es beginnt mit der Wahrnehmung. Du hörst was, du siehst was, du riechst was. Und das, was an Wahrnehmung reinkommt, wird im Hypothalamus verschaltet mit dem Mandelkern zu unscharfen Erinnerungen. Das heißt, du hast früher mal, wie du Pizza gerochen hast, möglicherweise gleichzeitig eine Ohrfeige gekriegt. Und seitdem, wenn du Pizza riechst, ist es gefährlich. Unscharfe Erinnerung, Kopplungen. Und wenn jetzt jemand nicht wach ist und nicht ruhig ist, nicht eine kohärente Herzratenvariabilität hat, sondern eine inkohärente, dann werden die Eindrücke, die kommen, unscharf verschaltet zwischen Hypothalamus und Mandelkern. Und der Mandelkern meldet prinzipiell und grundsätzlich an die Nebennieren: Vorsicht, Dinosaurier vor der Tür. Dann sagen die Nebennieren, Dinosaurier vor der Tür heißt Adrenalin und Cortisol hoch. Und schon hast du deinen Körper überschwemmt mit Hormonen, die dich antreiben. Und die aber gleichzeitig deine Wahrnehmung noch weiter runterschalten. Weil du musst in dem Moment nur rennen oder kämpfen. Das heißt, das ist ein Zyklus, der sich verstärkt und diese Hormone bauen sich auch frühestens innerhalb von 45 Minuten ab, es sei denn, du kannst gegenregeln. Und innerhalb dieser 45 Minuten hast du wahrscheinlich den nächsten Trigger gekriegt und kommst den ganzen Tag nicht raus. Das heißt, wir haben ganz viele Leute, die fast den ganzen Tag in diesem Kampfmodus sind oder im Fluchtmodus sind oder erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange. Wenn du aber jetzt viel meditierst oder viel kognitive Übungen hast oder viel Bewusstseinstraining, dann weißt du, dass deine Wahrnehmungen mit unscharfen Erinnerungen gekoppelt sein können und du lässt dir Zeit. Das heißt, du nimmst was wahr, aber bist gleichzeitig in innere Ruhe und dann gibt es diese spontane Verschaltung nicht, sondern dein Großhirn ist in der Lage, es zu verarbeiten, zu differenzieren und zu sagen: Ich habe zwar mal eine Ohrfeige gekriegt, wie ich eine Pizza gerochen habe, aber ich rieche jetzt nur Pizza. Ich habe jetzt keine Ohrfeige. Die Pizza selbst ist nicht gefährlich. Und dann wirst du nicht in Fight, Flight oder Freeze gehen, sondern du
Das
wirst
heißt,
in
wir haben
deiner
es ein.
inneren Mitte bleiben und du wirst sinnvoll agieren können, anstatt sinnlos zu reagieren.
Das heißt, wir haben es ja eigentlich mit einem millionenalten natürlichen Reaktionsmuster zu tun, ne? Wo wir da heute
Ja,
mit drüber sprechen.
definitiv, das ist ururalt. Mandelkern ist Reptiliengehirn. Und das Schlimme ist, dass viele Menschen ihr Gehirn gar nicht wirklich benutzen, sondern in diesen Reaktionen feststecken. Und deswegen ist Bewusstseinstraining, Meditation, Atemtraining, kognitive Übungen so unwahrscheinlich wichtig, damit man diese Zehntelsekunde Zeit gewinnt, dass man nicht in diesen uralten Mechanismus rutscht, sondern tatsächlich Mensch im wahrsten Sinne des Wortes bleiben kann. Weil
Also
dann
salopp
muss ich nicht
gesagt, ja.
kämpfen, dann kann ich mit Mitgefühl agieren.
Salopp gesagt, nicht mit dem Mandelkern reagieren, sondern der Großhirnrinde.
Nicht reagieren, sondern tatsächlich agieren. Das ist
Ja.
wirklich der Unterschied zwischen Reaktion. Bin ich derjenige, der von einem Matchball übers Tennisfeld gejagt wird und nur noch reagieren kann, oder bin ich derjenige, der den Matchball schlägt? Bin ich der Akteur?
Ketzerische Frage, wo ich zwar die Antwort darauf kenne, aber sie gern von dir höre heute. Zuerst kommen ja aber diese Reaktionsmuster. Ja, also zuerst bin ich ja, oh Gott, es riecht nach Pizza, oh Gott, ich muss Überlebenskampf machen. Das heißt, zu Beginn, ja, muss ich ja erstmal auf das reagieren.
Tatsächlich nein. Und zwar hängt es damit zusammen, wie deine Herzratenvariabilität ist. Ist die kohärent oder nicht kohärent? Wenn sie inkohärent ist, das kannst du messen, dann schaut diese Kurve aus wie ein Erdbeben. Dann wird es so sein, dass du keine Zeit hast und reagieren musst. Wenn du aber ein kohärentes Herzmuster hast und dein Herz permanent zum Gehirn funkt, da ist kein Dinosaurier vor der Tür, wir sind in Harmonie. Dann wird diese Welle überlagern und wenn die Eindrücke kommen, hast du Zeit zu filtern. Und die Geschichte ist, dass wir ja immer denken, es gehen mehr Impulse vom Gehirn zu den Organen, aber in Wirklichkeit gehen mehr Impulse vom Herz zum Gehirn als umgekehrt. Das Herz hat auch ein eigenes Gedächtnis, hat ein eigenes Nervensystem, ist ein Wunderorgan, das deutlich wesentlich mehr ist als eine mechanische Pumpe, auf das es manche reduzieren.
Ist auch, wenn ich mich nicht irre, vom Embryo her das Erste, ne?
Und worauf hörst du? Also was hört ein Kind von der Mutter? Was hört die Mutter vom Kind? Worauf tunt sich ein Tier ein? Es ist immer das Herz, der Herzton, das Herzfeld. Und wenn wir auch wenn wir gerade stillende Mütter haben und bei denen EEG und EKG messen, dann merken wir, dass sich das EEG der Mutter eintunt auf das EKG des Kindes. Das sind unwahrscheinliche Resonanzprinzipien, die da laufen.
Sehr spannend.
Und es ist auch so, also wenn du traumatisierte Menschen, die jetzt so inkohärent sind in ihrer Herzratenvariabilität, wenn du die zu Tieren verbringst, zum Beispiel zu Pferden oder in eine Pferdeherde oder mit Hunden oder mit Katzen, die ja im Allgemeinen kohärent sind, dann adaptieren die Menschen zu den Tieren. So kannst du, das ist das, was eigentlich die tiergestützte Therapie macht. So kannst du Menschen wieder dazu bringen, dass sie erstmal durchschnaufen können, bevor sie schon wieder in einem Überlebenskampf drin sind. Und es ist halt sehr schön, dass man das auch mit einem blinkenden Gerät sehen kann, weil dann tun sich manche Leute leichter zu sagen, okay, ich sehe, ich bin permanent in einer Sympathikotonie, ich bin permanent unter Stress. Zeig mir, wie ich da rauskomme. Und dann kann man es ihnen zeigen. Und dann können sie spüren in ihrem Körper, wie sich das anfühlt. Und wer das einmal gespürt hat, will das immer wieder haben, weil sich das deutlich besser anfühlt als Stresshormone. Und da hat man auch Lust, das zu lernen. Und es ist nicht viel, es ist nicht schlimm. Also das kann jeder in einem Wochenende lernen.
Eine kleine, weil ich ja so Auslöser fixiert bin, Leute, die mich hören, wissen das. Nehmen wir mal an, es hat jetzt alles gut geklappt, ne? Einigermaßen gute Schwangerschaft, akzeptable Geburt, Stillzeit. Ich bin als Baby verhältnismäßig kohärent, so wie man das heute halt als Baby in dieser modernen Welt sein kann. Wie verliere ich denn das nachhaltig, dass ich denn als Erwachsener im Dauerstress bin? Ich meine, klar, wir nehmen jetzt mal schwere Traumatisierungen aus. Das versteht, glaube ich, jeder. Wenn ich dann irgendwas Schlimmes erlebt habe, denke ich, das ist wie klar. Aber wir haben ja nicht nur Leute unter diesen Stresssymptomen, die was ganz Schlimmes erlebt haben, sondern wir haben ja auch andere Themen damit. Wie passiert das, dass ich irgendwann in so eine Dauerschleife komme und da auch nicht mehr rauskomme?
Das ist tatsächlich die Konfrontation mit der Welt der Erwachsenen. Das heißt, du wirst früher oder später, gerade wenn du als Kind wirklich sehr gut wahrnehmen kannst, also bevor du deine Sinne runterfährst, wirst du feststellen, dass sich Erwachsene widersprüchlich verhalten. Sie sagen das eine, fühlen das andere, denken das noch andere, haben noch andere Energien um sich, die Körpersprache ist nochmal anders. Und dann wirst du desorientiert sein und weißt nicht, was wirklich wahr ist oder was von dir verlangt ist. So beginnt es. Und irgendwann merkst du, dass Erwachsene sich darauf geeinigt haben, zu glauben, was sie sagen, völlig egal, welche anderen Informationen sie von sich geben. Und dann hast du so den ersten Split in deiner Welt. Und dann lernst du die Glaubenssätze deiner Familie kennen, sei es Leistungsdruck oder Gesellschaftsdruck oder Schönheitsdruck oder finanzieller Druck oder was auch immer, welche Glaubenssätze halt da sind. Und du wirst merken, sie entsprechen vielleicht deiner inneren Realität oder deinen Wünschen nicht, aber es geht dir deutlich besser, wenn du dich kompatibel verhältst. Und dann beginnst du dich zu unterdrücken. Mental, emotional und physisch. Und dann bist du dabei. Und spätestens, bis du in der Schule bist, hast du es extra breit. Weil spätestens in der Schule achtet keiner mehr deine Individualität, sondern du wirst mit einem System konfrontiert, zu dem du kompatibel zu sein hast. Und dann
Da
bist du
kommt
im Stress.
mir ein Schlagwort in den Sinn, was wir mit unseren Kindern geübt haben. Das ist ja auch so ein bisschen, wir haben nur ein ganz Mini-Vorgespräch gemacht, aber du hast gesagt, wir machen das eigentlich alle schon, wir wissen es nur nicht. Was ich gelernt habe mit den Kindern ist Co-Regulation. Wir haben zwei kleine Damen daheim, die das ein oder andere Mal zu, ich nenne es immer gern, den Hysterieanfall kriegen. So mehr oder weniger scheinbar aus dem Nichts. Heute hätte ich gelernt, ne, da ist wahrscheinlich der Herzfrequenz nicht mehr ganz im Lot. Ne? Und da ich oft sehr gut, sehr ruhig bleiben kann, auch nicht immer, aber meistens, habe ich gemerkt, dass wenn ich sozusagen dann ruhig bleibe in der Situation und je nachdem, was sie halt brauchen, sie hebe oder mit ihnen ruhig rede oder ganz als sie Baby waren, haben wir beruhigende Geräusche gemacht. Und irgendwann haben wir festgestellt, was wir da tun, nennt sich Koregulation. Ja. Ist das oder ist das was anderes?
Das ist genau das. In dem Moment bist du vermutlich in einem kohärenten Zustand von deiner Herzratenvariabilität. Dein Herzfeld, also dein elektromagnetisch messbares Herzfeld, hat eine bestimmte kohärente Ausstrahlung. Und da Stress die energetisch niedrigere Variante ist, die unangenehmere Variante, nähert sich dein Kind deiner Kohärenz und früher oder später tunt es sich ein.
Das
Oder in
heißt,
Anführungsstrichen wird wieder normal.
wenn wir auch gerade noch dabei sind, na, jetzt haben vielleicht einige Eltern zugehört und gedacht, um Gottes Willen, was kann ich denn jetzt tun, damit das nicht passiert? Das eine ist natürlich mit sich selber, na, was du jetzt schon angesprochen hast. Der andere Teil ist aber auch, was ich jetzt rausgehört habe, ist, was wir ja auch schon alle wissen, na, das ist jetzt auch keine wahnsinnige Neuigkeit, aber ja, als Eltern lohnt es sich, weniger gestresst zu sein. Na.
Definitiv, also. Wenn du als Kind da reingefallen bist, immer nur in einem Fight-Flight-Freeze-Mechanismus zu leben, weil es deine Eltern nicht anders konnten und dir nur so beigebracht haben und du in der Gesellschaft auch nichts anderes gelernt hast, kannst du immer noch lernen, dich selbst weiterzuentwickeln, dich selbst wieder in eine kohärente Phase zu bringen und damit ein Fels in der Brandung für alle zu sein. Und wir können das messen, also wenn du einen Konferenzraum hast und du hast da zwei, drei Leute im Konferenzraum unter 20, die kohärent sind und du verbringst inkohärente Menschen mit rein, die werden kohärent, die beruhigen sich und dann ist das Gespräch anders.
Sehr spannend. Ja. Ja, kommt halt aus dieser Zeit, wo wir ein Säugetier waren oder was auch immer.
Wir sind immer noch ein Säugetier, wir sind Mammalia. Rein vom Körper her. Die Frage ist, welches Bewusstsein bewohnt den Körper? Und da ist der Unterschied.
Sehr spannend. Also ich habe das schon sehr gut verstanden. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Das heißt, wir können von mir aus weitergehen, weil du hast es ja schön angesprochen. Wie kann ich denn das jetzt lernen?
Also du kannst, es gibt Leute, die das beherrschen. Also das HeartMath-Institut hat ganz viel darüber geforscht. HeartMath-Institut in Kalifornien. Es gibt von dort ausgebildete Trainer. Ich bin auch einer. Und von denen kannst du das lernen. Und da kannst du auch lernen, wie du so ein kleines blinkendes Gerätchen benutzt, das du an dein Handy anschließen kannst, um selbst ein Gefühl dafür zu kriegen, wann bin ich im Stress, also in einer Sympathikotonie, oder wann bin ich in einer parasympathischen Erschöpfung. Das heißt, wann wechsle ich zwischen Gas und Bremse und Gas und Bremse und Gas und Bremse, aber bin nie in einem normalen Zustand von Fluss. Und das wäre der eigentliche, wirkliche, optimale menschliche Zustand, Es ist dann, wenn dir ein Marathonläufer sagt, ich bin gar nicht gelaufen, es ist gelaufen. Oder ein Schwimmer sagt, es ist geschwommen. Wenn wir in so einen absoluten Fluss kommen, dann sind wir eigentlich erst wirklich, wirklich Mensch. Mit all dem, was menschliche Kapazität betrifft. Und dann hast du auch einen ganz anderen Zugang zu deiner ureigenen Kreativität, Inventivität und deinen spezifischen Eigenheiten und auch zur Inspiration, aus welcher Ebene die dann immer kommt. Und die ganz großen Leute, die wir kannten, die Systeme entwickelt haben, jetzt ob Leonardo da Vinci oder auch Samuel Hahnemann, die waren da angeschlossen. Die kannten das. Und von dort haben die auch ihre Ideen, ihre primären Ideen, die sie dann umgesetzt haben, bekommen. Und da
Sehr
sollten wir auch
spannend.
wieder hin. Also es ist auch
Ja.
ein viel schöneres, viel angenehmeres Leben. So, wenn du das einmal erlebt hast, wie Kohärenz sich anfühlt, dann willst du eh nichts anderes mehr. Weil wir haben die Wahrnehmung dafür verloren, weil wir, ja, wenn ich an mich früher denke, zu 95% des Tages in diesen Stressreaktionen war. Und das ist kein Leben, das ist Überleben. Und du weißt es ja selbst von deinen Klienten, wie viel der ganze Tag aus Kampf besteht oder aus Flucht vor Situationen, die man nicht aushalten kann. Es ist im Prinzip das, was wir jeden Tag hören.
Ja.
Und da darf einfach auch Hilfe existieren. Und meiner Meinung nach ist, wenn wir eine homöopathische Arznei geben, die sehr wohlgewählt ist, dann hilft die mit im System Kohärenz zu erzeugen. Das heißt, sie hilft mit, dass der Mensch, wenn wir ihn als selbstregulierendes System betrachten, zu mehr innerer Ordnung findet und zu einem besseren in seinem System. Das ist dann, wenn du sagst, die Selbstheilungskräfte setzen ein. Könntest du auch sagen, die Selbstregulierungsmaßnahmen setzen ein. Und ich bin der Meinung, wenn wir das verfolgen würden, dann würden wir auch feststellen, wenn wir homöopathische Arzneien geben, verändert sich die Herzratenvariabilität innerhalb von einer halben Stunde positiv. Gibt leider keine Studien darüber. Wäre aber
Noch.
schön, wenn wir sie machen würden.
Ja, noch nicht.
Noch nicht, nein. Also ich bin immer noch dabei, mit Leuten zu reden, ob wir das nicht machen wollen würden.
Ja.
Dass wir hergehen und sagen, wir messen die Herzratenvariabilität von Patienten vor einem Gespräch und nach einem Gespräch und vor allen Dingen eine halbe Stunde nach der Arzneimittelgabe. Und ich meine, wir wissen es ja auch aus der Sportmedizin oder auch aus dem russischen Sektor, wann immer wir eine Maßnahme oder eine Intervention setzen, die das System wirklich reguliert, verändert sich die Herzratenvariabilität ins Positive. Also wir könnten so ein Monitoring auch für Arzneimittelgaben, egal ob schulmedizinisch oder homöopathisch, einführen. Oder Interventionen jeglicher Art letztendlich. Ich meine, du siehst mich jetzt am Video und jetzt siehst du, es ist Kater Juno gekommen. Und was macht er? Er legt seinen Kopf auf mein Herz. Er fängt an zu schnurren und versucht, Kohärenz zu erzeugen. Und wenn ich mich jetzt ganz drauf einlassen würde, dann würde mein Fokus von dir verschwinden, ganz zu Juno gehen und wir würden hier in einer Blase sitzen und nur noch miteinander brummen.
Ich habe jetzt eine Überlegung, vielleicht ist das auch zu theoretisch, aber ich würde gerne mal reinspringen. Es gibt ja Arzneien, wo die Patienten sagen, also da merke ich sofort. Wenn ich Akutbehandlung mache, in der Praxis zum Beispiel ambulant, ne, manchmal merkt man die Arznei gegeben, 10 Minuten später anderes Kind. Oder auch beim Erwachsenen, dass man merkt, Arznei gegeben, dann atmen die einmal tief durch und sind entspannter. Das sagen die Patienten auch als Feedback. Ich habe gemerkt, die Arznei hat mir geholfen. Jetzt gibt es ja
Das
aber
würdest
Homö.
du sofort an der Herzratenvariabilität
Genau.
sehen.
Jetzt gibt es ja aber Arzneien, die eindeutig auch, also von meiner Seite aus sozusagen erwiesen, anekdotisch, erst zum Beispiel nach ein paar Wochen diese Wirkung entfalten, oder die dann zum Beispiel Verschlimmerung auslösen, oder auch, Dr. Jüss hat das öfter mal erklärt, auch bestimmte Arzneien, die so lange wirken, dass man manchmal erst nach Monaten was bemerkt.
Die Frage ist, und die können wir nicht beantworten, ohne es zu messen, würden wir eine veränderte Herzratenvariabilität auch da innerhalb des ersten Tages oder der ersten Stunde sehen? Wir müssten es tatsächlich messen.
Wäre das so, würde man dann eigentlich annehmen, dass es eine längere Zeit in der Kohärenz braucht, bis die Heilung dann einsetzt, weil die schon so lange im Überlebensmodus waren?
Es kann sein, dass du, wenn du jetzt da eine kontinuierliche Messung machen würdest, dreimal am Tag über 6 Wochen, dass du siehst, dass die Herzratenvariabilität sich seltsamer Art und Weise ohne jegliche weitere Intervention beginnt zu stabilisieren und flexibler zu werden. Aber du würdest es feststellen. Wenn die Arznei stimmt, hast du immer einen Effekt auf das vegetative Nervensystem und die Herzratenvariabilität. Weil das ja praktisch eine geordnete Regulationsfähigkeit im vegetativen Nervensystem ist die grundsätzliche Voraussetzung für jeglichen Selbstheilungsprozess.
Ja,
Und
sehr
deswegen hast du
spannend.
die Korrelation, wirst du immer sehen, wirst du immer messen können. Die Frage ist eben, das kenne ich auch, Arnika gegeben in einem passenden Moment und du siehst nach 5 Minuten, wie die Entspannung übers Gesicht des Patienten geht, egal ob Katze, Hund oder Mensch.
Ja.
Und da in dieser Sekunde kannst du auch eine vollkommen andere Herzratenvariabilität als zuvor. Und das andere ist die kontinuierliche Stabilisierung in ein gesundes Niveau. Und das kennst du auch von Patienten, auch gerade bei denen, wo du sagst, mir erscheint, die Heilung läuft langsamer, aber kontinuierlich vorwärts, dass sie dir irgendwann sagen, ich bin nicht mehr im Überlebensmodus. Auf einmal habe ich wieder Zeit zu denken, auf einmal habe ich wieder Zeit für mich, auf einmal kann ich mich wieder kümmern. Auf einmal kann ich wieder schlafen, auf einmal mag ich wieder normal essen. Und du hakst es bei dir ab und sagst, Patient bessert sich im Allgemeinstatus,
Ja.
ohne weitere Intervention. Aber du könntest es an seinen autonomen Parametern sehen, wenn du es verfolgen würdest, was derzeit kein Mensch macht.
Sehr interessant ist ja, dass du im Mini-Vorgespräch gesagt hast, also andeutungsmäßig, dass das eben auch mal wieder, ne, schon lang bekannt ist. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Dass man jetzt nicht denkt, ah, das hat jetzt vor 2 Wochen jemand rausgefunden, sondern das ist eigentlich mal bedauerlicherweise schon wieder steinalt, ne?
Letztendlich hatten wir einen Vorgänger, der jetzt nicht so wie andere erpicht war, der beste Chirurg zu sein oder der beste Kräutermediziner oder der beste Helfende überhaupt, sondern der für sich festgestellt hat, wenn ich Ordnung etabliere, soziale Kontakte etabliere und Freiheit für Bewegungen und Flexibilität in jede Richtung gebe, dann heilen die meisten Leute von selber. Das war Hippokrates. Hippokrates, der seine Heilzentren Asklepion genannt hat. Und in diesem Asklepion, wenn Leute gekommen sind, als erstes mal gesagt hat, so jetzt lass uns gesund und normal essen, lass uns gesund und normal trinken, schau, dass du genug schläfst und lass uns nette Gespräche führen. Hier hast du ein Tier, mit dem kannst du dich beschäftigen. Da hast du einen Olivenbaum, da kannst du dich drunter setzen. Lass uns ein bisschen Lust wandeln im Hain. Geh mal ins Meer baden. Also alle normalen Dinge und einfach nur wieder ganz normales, stress- und traumafreies Leben eingeführt hat, hat festgestellt, dass mehr als 80% der Probleme sich von selber regeln. Weil in dem Moment, wo ein sich selbst regelndes System, was ja jeder Mensch ist, wieder die Möglichkeit bekommt, selbst zu adaptieren an geordnete Strukturen, tut er das. Also wenn wir die Möglichkeit geben, dass sich Ordnung in welcher Form auch immer wieder etabliert, dann wird sie das tun. Und dann hast du auf einmal ein System, wo du sagst, ah, das sind diese 6 Wochen, aber es wird immer besser. Und nur in ganz seltenen Fällen ist er hergegangen und hat Kräuterarzneien verwendet und das hat er lange beobachtet, um zu entscheiden, braucht das System noch einen extra Impuls oder nicht. Und dann waren die Arzneien, die er verwendet hat, weil da gab es so 60 bis 100 Kräuter, aus denen hat er gegriffen, aber da waren die mediterranen Kräuter von Basilikum, Oregano, Rosmarin, Thymian dabei. Oder Lorbeer, Lavendel. Es waren keine, soll ich sagen, großen Kunstgriffe. Aber auch damals war klar, es braucht dann, wenn ich einen Impuls setzen will, den passenden, möglichst isolierten, kleinsten Impuls, damit das System den Impuls wahrnimmt und sich daraufhin selbst reguliert. Aber es war immer als erstes diese Reetablierung von einem geordneten, gesunden, sehr einfachen, sehr balancierten Leben. Und ich bin der Meinung, wenn wir heute in unserer Gesellschaft das wieder machen würden, heute würde man sagen, das ist ein One-Health-Konzept, das in einer prätherapeutischen, prädiagnostischen Ebene arbeitet. Dann meine ich, könnten wir uns 80% aller Therapie sparen. Wir müssten halt Zeit geben. Wir müssten Zeit geben, dass ein Mensch sich in so ein Asklepion 6 Wochen, vielleicht 8 Wochen zurückziehen kann.
Was die bekannte Auszeit, ne?
Es ist die bekannte Auszeit, ja? Vielleicht mancher auch 3 Monate und dann sich wiederfinden, seinen Rhythmus wiederfinden. Ich meine, wir haben schon mal über Chronobiologie gesprochen. Wenn ich heute ein Kind oder einen Menschen in einen Arbeitsrhythmus presse von 7:30 bis 1 und von 2 bis 6 und es ist aber ein Eulentypus, dann mache ich den von vornherein kaputt. Weil das ist jemand, der vor 9:30 nicht aktiv wird. Und der seine beste Arbeitszeit hat ab 10 Uhr nachts. Wenn ich den in einen normalen Schulrhythmus presse, dann ist der chronisch übermüdet. Das kann er nicht. Oder wenn ich einen Lerchentypus, der eigentlich um 5 Uhr in der Früh im Stall steht und fröhlich ist und um 7 Uhr frühstücken will, aber und um 12 Mittag essen will und dann aber nachmittags seine Pause braucht, wenn ich den in einen Schreibtisch quetsche und den eigentlich für sich zu spät in die Arbeit schicke und zu lang in der Arbeit lasse, dann kommt er auch nicht auf die Füße. Oder noch schlimmer, wenn wir Schichten hin und her wechseln. Eine Woche Nachtschicht, eine Woche Tagschicht, eine Woche Mittelschicht. Dann hat jemand überhaupt keine Möglichkeit mehr in seinem Chronorhythmus zu leben. Und dieser Chronorhythmus, auch den kannst du über die Herzratenvariabilität fassen. Du kannst ihn natürlich aber auch so einfach abrufen, indem du Menschen einfach mal die Möglichkeit lässt, ohne Wecker aufzuwachen und ohne Wecker oder Bewusstsein zur Zeit ins Bett zu gehen. Und da wirst du Leute erleben, die nach Mitternacht ins Bett gehen, vielleicht 2, 3 und um 9 aufstehen. Und du wirst Leute erleben, die um 9:30 ins Bett gehen und um 5 Uhr aufstehen. Und wenn du die umgedreht einteilst, machst du sie kaputt. Das berücksichtigt derzeit in unserer Arbeitswelt überhaupt kein Mensch.
Das
Nicht
wäre
mal.
wieder die bekannte Individualität, ne?
Ja. Das waren diese ganzen Symptome, die Hahnemann dann aufgeschrieben hat und gesagt hat, der wird dann müde und der wird, kriegt dann die Schmerzen und so weiter. Er hat Bezug genommen zur Chronobiologität. Zur Chronobiologie. Ihm war das schon klar, dass da was dahinter hängt.
Ja, mega spannend.
Und Also wie gesagt, Rhythmus ist etwas, das ist Entschuldigung, sehr individuell und menschen-eigen. Und wenn wir das nicht achten und permanent dagegen arbeiten, müssen wir auch permanent therapieren. Also wir machen uns die Arbeit selber sozusagen.
Ja, weil der Alltag natürlich auch gar nicht auf das ausgelegt ist, ne? Ich bin alle, keine Ahnung, Mutter mit drei Kindern und der Mann ist den ganzen Tag arbeiten und so weiter, ne? Da den ganzen Tag mit all den Terminen und emotionalen Themen der Kinder und ich weiß nicht, was alles Schule, dann auch noch vielleicht den eigenen Biorhythmus leben zu wollen, ist natürlich sehr gegen das System.
Es fängt schon damit an, dass das System Kernfamilie nicht möglich ist. Also du kannst nicht in einer Kernfamilie leben und gleichzeitig gesund sein wollen, weil du dann eben diese ganze Chronobiologie nicht beachten kannst. Wir müssen und müssten, wenn wir jetzt tatsächlich gesund leben wollten, wieder in Gemeinschaften leben. Also wo eben die eine Frau, die einen Eulencharakter hat, den Nachtdienst übernimmt und sagt, also ich passe auf, dass die Kinder auch schlafen in der Nacht. Ich habe ein Auge aufs Feuer. Ich koche euch das Frühstück vor. Kein Problem, aber lasst mich schlafen morgens. Und die anderen, die eher Lerchen sind, die sind vor 6 Uhr wach, die können alles vorbereiten, die können da schon bügeln oder sonst was machen, bis die Kinder aufstehen und die haben es dann im Griff. Aber wenn wir meinen, wir können mit Mini-Ressourcen, die eine Kernfamilie bietet, in unserem so harten konventionellen Lebenssystemen wie Schule, Universität, Arbeitswelt, Gesundheit aufrechterhalten, da glaube ich, stoßen wir an Grenzen. Und das ist das, was Hippokrates damals schon vor 2.500 Jahren gesagt hat. Und wir schwören einen hippokratischen Eid und achten nicht mehr drauf. Ich meine, das ist das nächste Lächerliche. Wer von denen, die heute einen hippokratischen Eid schwören, wissen noch, wie Hippokrates gearbeitet hat oder was er eigentlich gemeint hat?
Oder schaffen in ihrer Praxis Koregulation durch angstfreien Räume.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Wenn ich denke, wie viele Leute vom Arzt beängstigt heimkommen, denke ich, ja, das ist ja schon der Gegenteil von gesund.
Genau. Und nicht nur Menschen, auch Tiere. Ich meine, wir kommen Gott sei Dank allmählich an den Punkt, wo es Wartezimmer für Katzen gibt und Wartezimmer für Hunde. Und wo man in dem Wartezimmer nicht im Käfig sitzen muss, sondern auch ein bisschen spielen darf. Aber du, das ist ein langer Weg. Und es ist so traurig, dass wir diese ganzen mitfühlenden, wirklichen Normalitäten verloren und vergessen haben in unserer Überlebenswelt. Gehört zu den Dingen, die mich sehr traurig macht. Auch, dass wir Tiere nicht mehr ihr Leben führen lassen, das sie eigentlich führen wollen, oder Menschen nicht mehr ein Leben führen lassen, das sie eigentlich, wenn wir sie in Ruhe lassen, führen würden. Sondern jeder wird irgendwie nur noch in irgendeine Schablone gepresst und hat zu funktionieren. Und das geht nicht. Das rächt sich über das Thema Gesundheit. So, der Körper kollabiert dann halt früher oder später. Und die
Ja, das
Ärzte
tut's ja auch
anleiten,
zunehmend bei allen, ne?
darüber kannst du halt messen.
Ja, genau.
Und bevor irgendwelche Blutwerte sich verändern, verändert sich definitiv die Herzratenvariabilität und die Reaktivität des vegetativen Nervensystems. Vorparameter.
Ja. Super, sehr interessant. Ich fand das eine wahnsinnig gute Ergänzung, auch für mich persönlich, ne? Weil du völlig recht hattest in dem Vorgespräch. Das ist das, was wir beobachten, dass das, was ich in letzter Zeit sehr viel erkläre und jetzt heute, nach heute noch mal viel besser erklären kann. und auch noch für die etwas technischeren Menschen, sogar mit einerseits dem Verweis auf diese Folge, andererseits mit dem Hinweis auf die Biologie, die das auch wieder hergibt, ne? Und damit natürlich auch, wenn wir in puncto Ressourcenaktivierung, was ein wichtiger Teil in der Schweizer Homöopathie-Szene ist, auch für die Prüfungen und so weiter, musst du als Therapeut inzwischen Ressourcen aktivieren können vom Patienten. Auch etwas zu verstehen, was ich in letzter Zeit immer wieder den Leuten gesagt habe, bitte keine Beschäftigungstherapie machen. Na, die Leute machen, oh, ich muss heute noch meditieren, oh, ich muss heute noch da sein, ich brauche jetzt noch ein bisschen Pilates und ich muss noch hier, na, das, wo man immer denkt, ja, man aktiviert die Ressourcen vom Patienten, aber wenn der das nicht in diese Entspannung macht, macht es halt alles nur schlimmer. Das habe ich schon oft gesehen, aber nicht verstanden bis heute, warum ich das sehe und denke, na, der Typ sollte wirklich keinen Sport machen jetzt gerade, sondern im Wald sitzen, möglichst. Oder langsam spazieren gehen. Manchmal kann man es von den Arzneimitteln ableiten. Das war da auch nochmal klarer geworden. Und insofern kann man tatsächlich sagen, ich habe überlegt, ich habe mich immer gewehrt gegen diese ganzen Uhren, na, die dann Herzfrequenz und Puls und all so Zeug messen. Na. Gedacht, ja, das ist dann vielleicht auf eine andere Art und Weise, ohne, wenn es einen nicht verrückt macht, wenn man die ganze Zeit drauf schielt und denkt, Gott, ich habe wieder eine hohe Herzfrequenz oder so. Aber insofern wäre natürlich ein Gerät, was mir dann objektiv auch noch dabei hilft, ne? Einfach mal auch wieder drauf zu schauen, vielleicht auch so als Tagesdiagramm zu sehen, wann war ich heute eigentlich schon wieder kohärent und wann nicht. Das gibt dann auch noch schöne objektive Werte. Kannst du da noch was zu sagen zu diesen Messgeräten und dann sind wir von mir aus
Man
fertig?
kann objektivieren. Ja, gerne, gerne. Also die normalen Uhren oder sowas sind zu unscharf in der Messung. Ich empfehle von Hartmouth den Inner Balance Trainer, also weil wir brauchen vor allen Dingen ein Gerät, das die Kohärenz anzeigt. Nicht den Stress, weil das wissen wir eh, sondern die Kohärenz sollte vorwiegend angezeigt werden. Wobei das Hartmouth-Gerät ja auch die Sympathikotonie oder die parasympathische Erschöpfung zeigt. Und dann einfach mal gucken, wenn ich Auto fahre und kann es ja nebenbei laufen lassen, das Gerät, bin ich da im Stress, bin ich nicht im Stress. Ich habe festgestellt, wenn ich über 70 Stundenkilometer auf der Landstraße fahre, falle ich automatisch in Stress. Fahre ich auf der Autobahn über 110, falle ich automatisch in Stress. Bleibe ich drunter, kann ich 8 Stunden fahren, tut mir gar nichts. Und interessante Art und Weise war für mich ein langweiliger Vortrag das Stressigste, was ich in meinem Leben finden konnte. Da konnte ich auch weder mit Atemübungen noch kognitiven Übungen irgendeine Veränderung erzielen, weswegen ich heute weiß, wenn mir ein Vortrag langweilt, muss ich rausgehen. Und stattdessen Kaffee trinken gehen oder was anderes machen.
Also auch nicht schlecht.
Und so hat jeder sein Ding, weißt du, jeder hat etwas anderes, was er als unglaublich stresshaft für das Nervensystem wahrnimmt. Und mit so einem Gerät umzugehen, kann man wirklich in dem Wochenende lernen. Das ist überhaupt weder teuer noch schwierig. Diese Geräte kann man für 150 bis 200 € erwerben. Ist jetzt auch nicht wild und man hat was fürs Leben.
Und das trägt man dann am Körper, oder?
Ah, ist der Hartmouth Inner Balance Trainer. Den kannst du mit deinem Handy verbinden. Entweder als Bluetooth-Variante oder als direkte verbundene, konnektive Variante. Und ich meine, die meisten Leute haben ihr Handy in der Nähe oder dabei und können einfach dann über einen Ohrsensor, wo sie den Puls abnehmen, sehen, wo ist ihr Nervensystem unterwegs.
Ja.
Ist es wirklich einfach zu lernen. Die Interpretation ist vielleicht ein bisschen Übungssache, aber Lernbarkeit ist leicht, weswegen ich sie auch den Tiermedizinstudenten lernen möchte, damit die sich besser monitoren
Ja.
können.
Sehr gut. Hey,
Kann ich dir
vielen
den
Dank.
Link geben,
Ja.
dass wir das verlinken können unter dem Podcast für diejenigen, die sich interessieren?
Unbedingt. Wir haben noch was vergessen, habe ich gemerkt. Du hattest ja noch eine Anfrage, Aufruf, Bitte um
Ja, genau.
Unterstützung. Die dürfen wir nicht vergessen.
Also für den Fall, dass es hier jemand gibt, der so wie ich das Interesse hätte, ein modernes Asklepion zu gründen, der soll sich bitte bei mir melden, weil ich suche auf der einen Seite jemanden, der das mit mir macht, also einen Geschäftspartner, Teilhaber, wie auch immer, und auf der anderen Seite einen Investor, der sagt, als Social Impact Investment würde ich mich hier gerne einsetzen. Weil wir brauchen ein bisschen was, sei es jetzt Gästehaus oder Grundstück oder passende Dinge, um anzufangen. Innerhalb kürzester Zeit trägt sich das sowieso alles selbst in sehr einfachem Maße. Aber für den Anfang wäre es jetzt echt schön für mich, einmal nicht alleine mit dem Rücken an der Wand zu stehen.
Ja.
Das habe ich mein ganzes Leben gehabt, das brauche ich jetzt nicht mehr.
Macht wahrscheinlich auch keine gute Kohärenz.
Na, das ist auch bei mir eher ein Stressfaktor.
Ja, absolut verständlich. Und das wäre dann, also hast du da schon Ort im Sinn? Ist das vor Ort in
Ich habe einen
Griechenland
Ort
oder?
im Sinn auf dem Peloponnes in Griechenland, bei mir in
Mhm.
der Nähe, mit Olivenhain und Möglichkeit für tiergestützte Therapie und Volontärhaus und Gästeoption und so weiter. Etwas, wo man einfach und klein anfangen kann und gucken kann, ob es in dieser modernen Zeit nochmal etablierbar ist und ob es möglich ist, dort anzuknüpfen, wo Hippokrates vor 2.500 Jahren aufgehört hat.
Ja. Also ich glaube, zumindest in der Schweiz sind gute Auszeithäuser, wo man wirklich auch zur Ruhe kommt. Ne? Ich erlebe das in den modernen Burnout-Kliniken, dass man dann einfach da ankommt und hat man erstmal 50.000 Therapien, die man machen muss oder zumindest irgendwie so halb sich verpflichtet fühlt dazu. So
Genau das
insofern,
ist der nächste Stress.
ja genau, richtig. Ne? Deshalb denke ich auch mal, ich bin nicht so ein Fan von dem. Aber ich denke, dass wirklich entspannende Orte, die uns eben einerseits schon auf eine Art therapieren, in der Art, wie wir das jetzt heute dargestellt haben, auf der anderen Seite aber nicht überfordern, stressen oder irgendwie den Tag vollballern, sondern wo ich schon mal nur überhaupt mal ein paar Wochen da bin, um überhaupt mal rauszufinden, bin ich eigentlich für ein Biotyp? Bin
Ja,
ich.
oder was will ich mit meinem Leben in Wirklichkeit auffangen?
Genau, weil die Kreativität, die kommt ja dann, hast du gesagt, ne? Wenn ich dann wieder in der Ruhe bin, dann fällt mir auch wieder ein, was ich eigentlich will.
Genau, und das fällt dir im Überlebenskampf nicht ein, weil das hat da gar keinen Platz.
Ja.
Es interessiert nicht. Da musst du vom Dinosaurier wegrennen oder
Ja.
kämpfen. Marvin, das war super, mit dir heute darüber zu sprechen. Hat mir
Ja,
richtig,
vielen
ich habe mich
Dank.
richtig gefreut.
Ja, es war wie immer ein Genuss mit dir. Vielen Dank, dass du mich auch angeschrieben hast mit dem sehr interessanten Thema. Es hat mich auch sehr bereichert. So hoffe ich, dass viele, die das gehört haben, jetzt auch sehr sich bereichert fühlen und nur schon für ihr eigenes Leben. Gern auch diese Folge weiter verbreiten, weil ich denke, das ist Allgemeinwissen, unabhängig von Homöopathie, wo man sich immer auf Teilen klicken darf und man sagen kann, hier, hör bei dem Globuli-Teil weg von mir aus, aber hör dir mal den Rest an. Mama, Onkel, Freundin. So schaffen wir auch eine gute Aufmerksamkeit und jeder, der das dann im Alltag mehr umsetzen kann, hat auch wirklich was Handfestes an der Hand. Und so können wir uns vielleicht als Planet auch mal wieder entspannen. Langfristig, das wäre auch eine vielleicht ein bisschen zu hoch gestecktes Ziel, aber irgendwo müssen wir anfangen. Weil im Moment sind
Ich
alle
weiß gar nicht.
daueraufgeregt.
Marvin, man darf träumen.
Ja,
Man darf
genau.
träumen, man darf Visionen haben. Und jeder, der lernt, kohärent zu sein und nicht mehr in diesem Fight-Flight-Freeze zu leben, ist ein Fels in der Brandung der Gesellschaft. Weil das Leben können wir nicht verhindern. Die Herausforderungen können wir nicht verhindern. Aber wie wir damit umgehen, das lässt sich verändern.
Schöne Abschlussworte. Alles Gute, Marianne. Euch auch, liebe Zuhörer, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja.